Gemeinsam lesen Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr? So sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Der gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit und besteht in aller Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, doch dein Wort bleibt bestehen. Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, diese Wahrheit zu verstehen. Bitten wir, Herr, dass du diese Wahrheit tief in unser Herz pflanzt, dass wir darüber nachdenken, Tag und Nacht. Dass diese Wahrheit Frucht trägt in unserem Leben. Dass wir ein Baum werden, der Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, weil er gepflanzt ist an einem ewigen Strom, nämlich an deiner Wahrheit. Wir bitten, so nah. Da wir heute Pfingstsonntag haben, werden wir auch heute Abend die Person, das Wirken des Heiligen Geistes betrachten. Vor allem aber werden wir unsere Beziehung zum Heiligen Geist betrachten. Was sagt uns das Wort Gottes über die Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben? Ich denke, als Christen kennen wir zwar oft den Heiligen Geist und wir glauben an den Heiligen Geist, aber wir sind uns oft nicht so ganz sicher, wer ist es, was ist es, wie stehen wir zum Heiligen Geist? Wir neigen sogar oft dazu, ein eher dualistisches Gottesbild aufzubauen, anstatt eine Trinität. Wir glauben an eine Trinität, wir kennen die Dreieinigkeit, aber oft scheint es so, als ob wir uns vor allem mit dem Vater und dem Sohn beschäftigen. Vor allem auch, weil der Vater und der Sohn im Wort Gottes die zwei Personen der Dreieinigkeit sind, die im Vordergrund stehen, die präsenter sind. Zugegeben, es herrscht auch sehr viel Verwirrung über den Geist Gottes. In vielen Kreisen findet man eher die Idee, dass der Heilige Geist eine Art Macht, eine Kraft ist. Er ist die Kraft Gottes. Problem damit, was oft dann zusammenhängt damit, ist, dass man denkt, man könnte den Heiligen Geist beherrschen. Man könnte diese Kraft beherrschen oder bestimmen. Es gibt Christen, die behaupten, die Kraft des Geistes nutzen zu können. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, dass sie den Geist Gottes weitergeben können, als ob sie die Fähigkeit hätten, dir den Geist Gottes zu geben. Und sollte uns nicht verwundern, dann wenn wir die Idee haben, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, dann müssten wir auch irgendwann die Idee haben, dass man diese Kraft, diese Macht beherrschen kann, nutzen kann. Aber das Wort Gottes gibt uns eine andere Perspektive. Es gibt uns die Perspektive, dass wir den Einfluss auf den Heiligen Geist haben. Unser Vers heute sagt uns, wir haben einen Einfluss auf den Heiligen Geist. Aber dieser Vers sagt nicht, dass wir den Heiligen Geist beherrschen können, sondern dass wir einen Einfluss auf unsere Beziehung zum Heiligen Geist haben. Wir haben eine Beziehung. Paulus warnt uns, den Geist nicht zu betrüben. Und wir wollen betrachten, was das bedeutet. Wir wollen verstehen, was wir tun, wenn wir den Heiligen Geist betrachten und was die Folgen betrüben. Was wir tun, und wenn wir den Heiligen Geist betrüben und was die Folgen sind. Aber zuerst werden wir das Entscheidende und das Wichtigste voran betrachten, nämlich, dass der Heilige Geist eine Person ist. Danach werden wir betrachten, wie wir den Heiligen Geist betrüben. Und als Drittes werden wir sehen, dass der Heilige Geist uns versiegelt, dass wir durch den Heiligen Geist versiegelt worden sind. Die Predigt trägt den Titel Betrübt nicht den Heiligen Geist. Da war ich nicht sehr kreativ, sondern habe den Vers genommen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Die Punkte sind, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist wird betrübt. Der Heilige Geist ist der Siegel. Lass uns also beginnen mit, der Heilige Geist ist eine Person. Dieser Punkt ist wichtig, denn nur wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist, können wir verstehen, was es bedeutet, ihn zu betrüben. Wir bekennen in unseren Bekenntnissen, dass Gott drei Personen in einer Gottheit ist. Aber was bedeutet drei Personen in einer Gottheit konkret? Ich denke, es fällt uns vor allem schwer zu verstehen, dass der Geist eine Person ist, weil wir Personen immer mit Menschen in Verbindung bringen. Wie eine Person hat für uns immer einen Körper. Eine Person muss anfassbar sein. Die Für uns ist jemand eine Person, wenn wir sie anfassen oder sehen können, wenn wir eine physische Existenz haben. Doch die Bibel sagt uns, dass eine Person vor allem durch ihren Charakter definiert wird. Eine Person ist nicht vom Körper abhängig, sondern von ihrer Persönlichkeit. Mensch ist vor allem ein Individuum, weil es eine individuelle Persönlichkeit hat. Ich denke, die Eltern unter uns können das bestätigen, dass wenn man Kinder betrachtet, dass jedes Kind anders ist. Kinder in der gleichen Familie haben komplett andere Charaktere. Selbst Zwillinge, eineiige Zwillinge, entwickeln im Laufe ihres Lebens einen unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Wesenszüge. Und das macht am Ende eine Person aus, nämlich ihre eigene Persönlichkeit. Und genau das beschreibt uns die Bibel bei Gott. Wir haben einen Gott, drei Personen. Gott ist drei Personen. Es ist einfach für uns, den Sohn als Person zu betrachten, Jesus Christus. Schließlich ist er Mensch geworden. Schließlich hat er einen menschlichen Körper angenommen. Wir können verstehen, dass er eine Person ist. Es fällt uns sogar leicht, Gott den Vater als Person anzusehen. Denn wir wissen, was eine Beziehung zu einem Vater ist. Wir verstehen, was eine Beziehung zum Vater ist und wie man eine Beziehung aufbaut zu einem Vater. Wir finden es sogar nicht schwer, obwohl Christus selbst gesagt hat, dass Gott Geist ist, also gar keinen Körper besitzt. Dennoch können wir uns Vater als Person damit was anfangen. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, haben wir Schwierigkeiten zu sehen, dass er eine Person ist. Es fällt uns einfach schwer und es liegt vielleicht daran, dass Jesus gesagt hat, er ist wie der Wind und er weht, wo er will. Kann auch einfach daran liegen, dass wir ihn Geist nennen. Wir Geister nicht unbedingt mit Personen verbinden. Abhängig davon beschreibt die Bibel den Heiligen Geist als eine Person. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass Ananias und Sapphira den Heiligen Geist belügen. Sie haben ihn belogen. Petrus sagt, warum habt ihr euch entschieden, den Heiligen Geist zu belügen? Ich denke nicht, dass man eine Kraft oder einen Wind belügen kann. Man belügt Personen. Personen werden belogen. Jesus sagt uns, dass uns der Geist lehrt und uns zu uns spricht. Auch das können nur Personen tun. Auch das kann keine Kraft, kein formloser Wind tun. Und Paulus sagt uns sogar im Römerbrief, dass der Heilige Geist uns beim Beten hilft, indem er unsere Gebete übersetzt. Keine Person, keine Kraft übersetzt etwas. Es ist eine Person, die übersetzt. Es sind Persönlichkeiten, die übersetzen. J.R. Packer, für einige vielleicht bekannt, ein Theologe aus den USA, hat gesagt, der Geist ist nicht nur ein Einfluss oder eine Kraft, er ist wie der Vater und der Sohn eine individuelle Person. Der Heilige Geist ist innerhalb der Dreieinigkeit eine individuelle Person. Und das müssen wir verstehen, denn das beeinflusst die Art, wie wir die Beziehung, die wir zu ihm haben, sehen. Er ist eine Person, zu der wir eine Beziehung haben. Eine Beziehung wie zu den anderen beiden Personen der Dreieinigkeit. Und es ist eine sehr kostbare Beziehung, die wir haben. Ich habe die Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, einen Kommentar aus meinem Schrank gezogen, den mir ein Pastor aus den USA geschenkt hat. Im Kommentar schreibt er, wenn wir Gottes Geist betrüben können, dann muss er nah an unserem Herzen sein und uns sehr lieben. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so über den Heiligen Geist nachgedacht habt. Wenn wir Gottes Geist betrüben können, dann muss er nah an unserem Herzen sein und uns sehr lieben. Das Wort Gottes sagt uns, dass der Heilige Geist eine Person ist, zu der wir eine sehr, sehr kostbare Beziehung haben. Eine Beziehung, die wir beeinflussen können. Eine Beziehung, die wir negativ beeinflussen können. Und davor will uns Paulus warnen in diesem Abschnitt. Er will uns davor warnen, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir haben gesehen, der Heilige Geist ist eine Person. Das Wort Gottes beschreibt den Heiligen Geist als eine Person. Und jetzt sehen wir, der Heilige Geist wird betrübt. Und das ist ja die Warnung, Paulus hier eigentlich ausspricht. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Was bedeutet es, den Heiligen Geist zu betrüben? Was tun wir, um den Heiligen Geist zu betrüben? Betrüben ist das Wort, was bedeutet traurig machen. Was tun wir oder wie machen wir den Heiligen Geist traurig? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das ist die Frage, die sich die Kirche wahrscheinlich schon immer gestellt hat. Und so oft in dem Wort Gottes finden wir die Antwort im Kontext. Dieser Vers 30 steht in einer Liste von Aufforderungen, heilig zu leben. Paulus fordert die Gemeinde auf, nicht so wie die Heiden zu leben. Sein Argument war, dass sie den alten Leib ausgezogen und den neuen Leib angezogen haben und dass sie nun nicht so leben sollten, wie sie früher gelebt haben. Und dann fängt Paulus eben an zu schreiben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Der Kontext gibt uns die Antwort auf die Frage, wie machen wir den Heiligen Geist traurig? Und die Antwort, die Kurzantwort ist, wenn wir sündigen, wenn wir nicht in Heiligung wandeln, sondern in der Sünde. Und Paulus gibt uns eine sehr konkrete Liste, die man natürlich mit allen anderen Sünden ergänzen kann. Eine konkrete Liste von Sünden, die wir nicht mehr tun sollen. Er sagt, wir sollen nicht lügen. Wir sollen unsere Geschwister nicht anlügen, sondern wir sollen ehrlich mit ihnen sein und die Wahrheit reden. Wir sollen in unserem Zorn nicht sündigen, sagt Paulus. Paulus sagt, wir müssen aufpassen, dass wir in unserem Temperament, wenn uns etwas ärgert, nicht sündigen. Dass wir in unserem Zorn, den wir vielleicht haben über etwas, nicht so weit gehen, dass wir sündigen, sei es in Gedanken, Worten oder sogar Taten. Wir sollen nicht stehen, sondern vielmehr sollen wir denen geben, die etwas brauchen. Es soll kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommen, sagt Paulus. Wir sollen uns vielmehr gegenseitig erbauen und ermutigen. Wir sollen nicht schlecht über unsere Geschwister reden. Wir sollen nicht unsere Geschwister, wenn sie was getan haben, bei anderen Geschwistern vielleicht sogar verpetzen oder über sie reden, sondern wir sollen das reden, was sie erbaut. Wir sollen mit ihnen reden und sie mit den Worten erbauen. Paulus gibt uns ja eine Liste von Sünden, die unser Verhältnis miteinander beeinflussen. Das ist ziemlich interessant, oder nicht? Und eine Liste von Sünden, die die Gemeinschaft innerhalb der Kirche gefährdet. Deshalb sagt er auch, gebt nicht dem Teufel Raum. Wenn wir diese Sünden tun, wenn wir uns untereinander anlügen, wenn wir untereinander nicht gut miteinander umgehen, dann geben wir dem Teufel Raum und geben ihm die Möglichkeit, die Kirche zu zerstören. Paulus sagt, damit betrüben wir am Ende den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, sagt Paulus indirekt, liebt uns so sehr, dass er traurig wird, wenn wir sündigen. Der Heilige Geist wird traurig, wenn wir sündigen. Es ist der Geist, der uns gegeben worden ist für unsere Heiligung. Wenn wir nicht gegen die Sünde kämpfen, sondern in der Sünde wandeln, dann wird der Heilige Geist traurig. Der Heilige Geist ist der Geist, der uns im Wort Gottes zeigt, was wir tun und was wir nicht tun. Wenn wir dagegen handeln, dann machen wir ihn traurig. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, sie sollen nicht auf die heiße Herdplatte fassen und die Kinder fassen trotzdem auf die heiße Herdplatte, dann macht es die Eltern traurig. Und zwar zum einen, weil die Kinder ungehorsam waren, aber zum anderen auch, weil sie wissen, dass sich die Kinder wehgetan haben, dass sie sich verletzt haben. Und man spürt den Schmerz. Selbst wenn man nicht Eltern ist und sieht, wie ein Kind sich verletzt, spürt man den Schmerz und es macht einen mit traurig. Der Heilige Geist, der uns ständig durch das Wort Gottes lehrt und leitet, wird traurig, wenn wir genau das Gegenteil tun von dem, was er uns durch das Wort lehrt. Und das hat zur Folge, dass es auch uns am Ende nicht gut geht. Auch uns wird es dadurch nicht besser gehen. Sünde beeinträchtigt die Beziehung zu Gott. Erinnert euch an die Textlesung, die wir hatten. Jesaja beschreibt, wie Gott das Volk aus Ägypten geholt hat. Er hat gesagt, es ist halt seine geliebten Kinder, die ihm doch sicher treu sein werden. Und er hat es aus Ägypten geführt in die Wüste. Und dann heißt es in Kapitel 63, Vers 10, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen Feind, kämpfte selbst gegen sie. Das Volk wurde widerspenstig. Das Volk hat sich gegen Gott gewandt. Das Volk in der Wüste hat gesagt, wo ist unser Gott? Wir wollen ein Bild haben und haben sich einen Götzen gebaut. Und haben sich gegen Gott erhoben. Aber was schreibt Jesaja? Jesaja sagt, sie betrübten seinen Heiligen Geist. Das Volk hat, indem es gesündigt hat, den Geist Gottes betrübt. Sie haben durch ihre Sünde, indem sie gegen das widersprochen haben, was Gott ihnen gesagt hat, den Heiligen Geist traurig gemacht. Aber das ist nicht alles. Es ist nicht nur, dass die Sünde den Heiligen Geist traurig macht. Jesaja sagt, da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Das Er bezieht sich sehr höchstwahrscheinlich auf den Heiligen Geist. Sie waren gegen Gott widerspenstig, sie haben den Heiligen Geist betrübt und er hat sich gegen sie gewandt. Wenn wir sündigen, dann betrüben wir nicht nur den Heiligen Geist, sondern wir sorgen sogar dafür, dass Gott sich gegen uns wendet. Dass Gott gegen uns gerichtet ist, weil er gegen Sünde ist und gegen Sünder sein muss. Ich denke, wir finden hier auch einen Grund, warum es so viele Christen gibt, die vielleicht, denen es nicht so gut geht, die nicht in der Freude leben, in der sie leben sollten, nicht in der Freude, die uns das Wort Gottes verheißen hat, weil sie nämlich vielleicht in Sünde leben oder zumindest nicht bereit sind, von Sünde umzukehren, damit den Heiligen Geist betrübt haben. Der Geist ist uns gegeben, damit er die Freude in uns entfacht, dass er die Freude in uns entfacht, in Heiligkeit zu leben, dass er uns die Freude in uns entfacht am Evangelium. Aber wenn wir in Sünde leben, oder wie Johannes es beschreibt, in Dunkelheit, fehlt uns diese Freude, weil wir den Heiligen Geist traurig gemacht haben, weil der Heilige Geist sich gegen uns gewandt hat. Der Paulus gibt der Gemeinde nicht nur einen guten Tipp. Er sagt nicht nur, es wäre gut, wenn ihr das nicht tut, sondern er warnt uns davor, den Heiligen Geist zu betrüben, weil wir uns dadurch Gott zum Feind machen, weil sich Gott dadurch gegen uns wendet. Er nutzt diese Aussage, um uns zur Heiligung zu motivieren. Seht, dieser Vers steht in einer Liste von Aufforderungen zur Heiligung als Motivation zur Heiligung. Er sagt, tut dies alles nicht und betrübt den Heiligen Geist nicht. Er will, dass wir in Heiligung leben. Wir sehen hier also zwei Motivationen, warum wir nicht sündigen sollen. Die eine ist, weil sich Gott dann gegen uns stellt. Viele nennen diese Motivation die zweite, die niedrigere Motivation in der Theologie. Es ist die Motivation, dass wir aus Angst vor Gottes Strafe nicht sündigen, und es ist eine berechtigte Motivation. Aber die andere und die viel wichtigere Motivation für uns heute Abend ist, dass wir den Heiligen Geist traurig machen, wenn wir sündigen. Ich denke, jeder von uns hat schon einmal erlebt, dass er mit einem Menschen war und einen Satz gesagt hat oder etwas getan hat. Und in diesem Moment, wo dieser Satz aus dem Mund kommt oder diese Tat getan hat, sieht er die Tränen in den Augen des Gegenüber. In diesem Moment zerbricht das eigene Herz darüber, dass man den anderen Menschen, den man geliebt hat, den man liebt, traurig macht. Schmerzt uns selbst tief in unserem Herzen. Warum sollten wir Gott traurig machen wollen? Warum sollten wir den Geist betrüben, der Christus für uns aus den Toten auferweckt hat? Warum sollten wir den Geist betrüben wollen, der uns in aller Wahrheit leitet durch das Wort Gottes? Der uns durch das Wort Gottes heiligen will? Die Antwort auf die Frage, wie betrübe ich den Heiligen Geist, ist eigentlich einfach, indem ich sündige. Aber die Frage, die wir uns eigentlich viel mehr stellen sollten, ist, wie kann ich eine gute Beziehung zum Heiligen Geist haben, indem ich in der Wahrheit und in der Heiligung des Wortes Gottes wandle und das tue, was der Geist mir durch das Wort lehrt. Liebe Geschwister, lasst uns den Kampf gegen die Sünde nicht aufgeben, sondern lasst uns mehr kämpfen, damit wir nicht den Heiligen Geist betrüben. Denn der Heilige Geist, sagt Paulus, ist der Geist, der uns für den Tag der Erlösung versiegelt hat. Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt heute Abend. Wir haben betrachtet, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wir haben betrachtet, dass wir den Heiligen Geist traurig machen, betrüben, wenn wir sündigen. Jetzt betrachten wir, der Heilige Geist ist unser Siegel. Wir sind, sagt Paulus, mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung versiegelt worden. Paulus benutzt ja eine Sprache, die kommt öfter im Wort Gottes vor, die uns nicht mehr so geläufig ist, aber versiegeln bedeutet etwas zusichern. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden als Pfand, sagt Paulus im ersten Kapitel, als eine Zusicherung dafür, dass wir am Tag der Erlösung Kinder Gottes sind. Der Geist ist unsere Bestätigung, dass wir am Tag der Erlösung zu Christus gehören. Wir haben den Geist erhalten, damit er uns zusichert, dass wenn Christus wiederkommt, gehören wir zu Christus. Der Geist ist uns auch gegeben, damit wir für Christus gesichert sind, damit wir für Christus festgehalten werden. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Christus. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Die Freude des Evangeliums ist, dass niemand anders Besitz über uns hat, außer Jesus Christus selbst. Paulus nutzt diese Wahrheit, um sein Argument zu untermauern. Er sagt, wir sollten den Geist nicht betrüben, der uns versiegelt hat, der uns als Pfand gegeben ist, der uns unsere Erlösung zusichert. Heiliger Geist, der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir Freude haben in Christus. Er ist uns gegeben, damit wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wir haben den Geist nicht erhalten, damit wir dadurch kräftiger, inspirierender oder in irgendeiner Art besonders werden. Der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, damit wir fähiger sind, etwas Großes zu tun. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die Apostel betrachten, die voll des Geistes gewesen sein müssen, sehen wir, dass sie schwach waren, unbeliebt, ausgelacht, verspottet, sie wurden gesteinigt. Paulus schreibt an die Korinther, dass er mit Furcht und Zittern zu ihnen kam, weil er nichts vorbringen konnte. Er hatte nichts vorzuweisen. Alles, was er tun konnte, war das Evangelium zu predigen. Paulus ist nicht nach Korinth gekommen, um dort große Wunder zu tun oder große Offenbarungen zu bringen, sondern er hat einfach nur das, was im Wort Gottes über Christus offenbart war und in Christus erfüllt ist, gepredigt. Und dennoch kann Paulus sagen, dass der Geist Gottes mächtig gewirkt hat. Nicht indem er Paulus stärker gemacht hat, Paulus hat gezittert vielleicht während seinen Predigten. Auch nicht, indem Paulus große Wunder getan hat. Der Geist hat mächtig gewirkt, weil er in den Herzen Glauben gewirkt hat. Und jetzt kommt das Paradoxon. Wir denken immer, wenn wir die Briefe an Korinth lesen, es waren Riesengemeinden. Aber man kann davon ausgehen, aus archäologischen Funden, dass die Gemeinde in Korinth nicht größer als vielleicht 30 Personen war. Und dennoch war für Paulus klar, der Geist Gottes hatte mächtig gewirkt. Der Geist ist uns gegeben, damit wir glauben als allererstes. Das ist die Gabe des Geistes, unser Glauben. Ist uns gegeben, damit wir in Heiligung leben können. Der ist uns gegeben, damit er uns versiegelt. Er ist uns gegeben, damit wir eine Beziehung durch ihn zu Gott haben. Diese Beziehung zu Gott, diese Beziehung zum Heiligen Geist haben wir, wenn wir hören, was er uns durch das Wort Gottes sagt. Wenn wir darauf hören, was das Wort Gottes meint, was er uns durch das Wort lehrt. Pflegen diese Beziehung zum Heiligen Geist, wenn wir das Wort Gottes lesen und das, was wir verstehen, in unserem Leben anwenden. Wir sollten darauf hören, welche Sünden uns der Heilige Geist zeigt durch das Wort Gottes. Und wir sollten Buße tun und aufhören, sie zu tun. Wir haben diese gute Beziehung, die wir eigentlich haben sollten, nicht unbedingt, weil wir den Heiligen Geist spüren. Wir haben eine gute Beziehung zum Heiligen Geist, wenn wir auf ihn hören. Das, was er uns im Wort Gottes sagt. Wir müssen es ernst nehmen, wenn er durch das Wort Gottes spricht. Wir müssen es ernst nehmen, wenn er uns Sünden aufzeigt. Und wir sollten Buße tun. Der Paulus beschreibt kein super Christentum, was übernatürliche Erfahrungen hat. Paulus beschreibt ein Christentum, was im größten Teil ein Kampf gegen Sünde ist. Der größte Teil des Epheserbriefes beschreibt den Kampf gegen Sünde und den Kampf gegen geistliche Mächte. Aber das Wunderbare ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, der uns hilft, dadurch, dass er uns die Sünden aufzeigt und dadurch, dass er uns stärkt, wie wir heute Morgen gehört haben, gegen diese Sünden anzukämpfen. Genau das ist die Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben sollten. Wir auf das hören, was er uns im Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes studieren und alles, was wir verstehen, anwenden. Alle Sünden, die uns das Wort Gottes aufzeigt, Buße darüber tun und umkehren. Dann, das klingt hart, aber die Verheißung ist, dann werden wir ein Leben in Freuden haben. Dann werden wir sehen, dass ein Leben in Gehorsam gegenüber Gott sich immer lohnt. Und vor allem werden wir am Ende, wenn Christus wiederkommt, sehen, dass der Heilige Geist uns versiegelt hat für ein Leben voller Freude, die nie mehr aufhören wird, die durch keine Sünde, die uns getan wird, die durch keine schlechten Nachrichten nichts mehr unterbrochen werden wird. Die Offenbarung gibt uns das Bild von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in der es kein Leid, kein Schrei, kein Geweine mehr gibt. Keine einzige Träne wird mehr aus unserem Auge kommen, weil seine Herrlichkeit ist ohne Sünde. Und dieser Kampf lohnt sich zu kämpfen. Und diese Beziehung zum Heiligen Geist lohnt sich aufrecht zu erhalten, weil sie uns schon Freude im diesigen, im Hier und Jetzt gibt. Lasst uns also nicht den Heiligen Geist betrüben, indem wir in unseren Sünden bleiben, sondern lasst uns dem Heiligen Geist Freude schenken und er uns Freude schenken, indem wir gegen Sünde ankämpfen. Lasst uns beten.